Ja, vielen Dank, Herr Stried, für die freundliche Vorstellung. Danke auch für die Einladung zu dieser Tagung. Ich freue mich, Herr Kortmann, Herr Gander, Herr Stried, dass Sie die Initiative zu dieser Tagung ergriffen haben, in einer für die Universität ja nicht ganz einfachen Situation, nach dem Protest von über 3000 Personen aus der akademischen Welt gegen die Entscheidung, die Professur, die mit dem Namen Heidegger verbunden ist, neu auszurichten. Ich freue mich auch, dass es am Frias im Januar eine zweite Tagung zu Fragen des Verhältnisses von Heideggers Philosophie und politischen Positionen geben wird. Ob das eine gegenstrebige oder kumulative Angelegenheit wird, wird man dann ja sehen. Auch nach der Publikation von Heideggers schwarzen Heften wird, was diesen Philosophen angeht, noch etliches zu klären sein, und das Interesse gestern Abend war ja doch übergroß. Nicht unbedingt die Fakten. Das war schon lange bekannt. Heidegger war Antisemit der gehobenen Art. Er war Nationalsozialist und hat sich nach 1945 den Distanzierungsritualen der Bundesrepublik entzogen. Trotzdem macht er in den 50er Jahren weltweit als einer bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts Karriere, kaum eine Philosophiegeschichte, die ihn ignoriert. Gebirge von Dissertationen, Monographien, Aufsätzen und digital betrachtet kommt Heidegger heute Morgen auf ca. 8 Millionen Nennungen in der Google-Empirie in den ersten 0,30 Sekunden. Also ich denke, Gründe genug, die mit dem Namen Heidegger, die Professur, die mit dem Namen Heidegger verbunden ist, in Freiburg zu erhalten und mit einem Philosophen zu besetzen, der uns erklären kann, warum der Antisemit und Nazi Heidegger nach 1945 zu solchem Weltruhm aufsteigen konnte. Die Herabstufung der Stelle zu einer Juniorprofessur, das heißt, wenn Ihnen das ein alter Hase der Hochschulpolitik sagen darf, das Ausbremsen leistungsstarker, renommierter Personen und berufungsfähiger Privatdozenten, ist und bleibt in meinen Augen ein schwerer Fehler. Ich glaube auch nicht, dass das die Verantwortlichen einfach aussitzen können. Ja, so viel vorweg. Meine Aufgabe ist es, diese Sektion Autoritäres Denken in der Weimarer Republik oder über die Verführbarkeit von Intellektuellen als Signatur der Zeit nun mit einem Beitrag zum intellektuellen Antimodernismus der Weimarer Republik zu eröffnen. Diese Formulierung des Vortragstitels, Krisenphänomene der Weimarer Republik, intellektueller Antimodernismus, stammt nicht von mir. Ich muss sagen, sie hat mir auch enorme Probleme bereitet. Ich hatte mir dann so verschiedene Arbeitstitel überlegt. Ein Arbeitstitel lautete Das Gespenst des Antimodernismus. Ein anderer Titel lautete Unser vertrautes Weimar-Bild, Versuch einer Konsensstörung. Noch ein anderer lautete Nicht unbedingt ein Weg nach Westen, Helmut Plessners Alternative. Mir ist es nun leider nicht gelungen, diese verschiedenen Arbeitstitel in einer neuen Überschrift zusammenzuführen. Für 2019 erwarten wir das 100-jährige Jubiläum der Gründung der Weimarer Republik. Und dieser Zeitsprung erfordert einen ziemlichen Anlauf, und man muss, wenn man direkt dort ankommen will, über hohe Hürden springen. Das sind die vertrauten Bilder und Geschichten, die aus den Zwischenzeiten stammen, und der Zeitsprung, den ich heute versuche, kommt aus einem Denkhorizont, der sich von den überlieferten Weimar-Bildern der Nachkriegszeit nach 1945 ebenso unterscheidet wie von der Zeit, in die ich sie hineinversetzen soll. Also mein Vortrag hat drei Teile. Zunächst werde ich erläutern, warum ich mit der Rede vom Antimodernismus mich schwer tue. Das ist der Teil, den ich mit Das Gespenst des Antimodernismus überschrieben habe. Im zweiten Teil werde ich mich mit einer Schrift befassen, die vermutlich nicht nur mein Bild der Weimarer Zeit bestimmt hat, mit Kurt Sontheimer, Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik von 1962. Das ist der Teil, den ich mit Unser vertrautes Weimar-Bild, Versuch einer Konsensstörung überschrieben habe. Schließlich möchte ich über eine Schrift von 1924 sprechen, über Helmut Plessners Grenzen der Gemeinschaft. Das ist der Teil, den ich mit Nicht unbedingt ein Weg nach Westen, Helmut Plessners Alternative, überschrieben habe. Ich möchte zeigen, dass diese Schrift außerordentlich hilfreich für das Verständnis dessen ist, was die Veranstalter möglicherweise im Sinn hatten, als sie mir aufgaben, über Weimars intellektuellen Antimodernismus zu sprechen. ja, Brüche und unerwartete Interferenzen zwischen den drei Teilen, den drei Zeitschichten, den drei Denkhorizonten sind unvermeidlich. Also das Gespenst des Antimodernismus. Ich muss mich gestehen, dass ich mich mit diesem Titel schwer getan habe, auch mit der Rede vom Antimodernismus. Drei Gründe will ich nennen. Erstens, angesichts der vielen, ja auch sehr gewaltträchtigen Antis, die im letzten Jahrhundert in Stellung gebracht wurden, vermeide ich Wortzusammensetzungen mit Anti. Es hat mir auch immer Mühe bereitet, in Lehre und Forschung auf diese drei schnellen und ja sehr leichtfüßigen Antis zu verzichten, die den politischen Diskurs dieses Landes lange Zeit gegenseitig blockiert haben. Die kennen Sie: Antikommunismus, Antifaschismus, Anti-Amerikanismus. Und meine Frage war, wie kommen wir aus diesen gegenseitigen Blockierungen heraus? Wie finden wir einen Ausweg? Nicht, dass es keine Gründe für diese Antis gab. Die Gründe lagen nach meiner Auffassung in den drei Modernitätskatastrophen, die mit den zu Geschichtszeichen gewordenen Orten Archipel Gulag, Auschwitz, Hiroshima verbunden sind. Und ich will dazu nicht das wiederholen, was ich an anderer Stelle geschrieben habe. Zweiter Grund. Im Rahmen des Programms zu Heideggers schwarzen Heften unterstellt dieses Thema intellektueller Antimodernismus in Weimar, dass es sich bei dem Nationalsozialismus, dem sich Heidegger zugewandt hat, um eine antimoderne Bewegung gehandelt habe. Nun, ein Blick in die heutige Forschungsliteratur zeigt, dass man da nicht so sicher sein kann. Gegen die marxistische These vom Nationalsozialismus als eine regressive und somit antimoderne Bewegung hat Ralf Dahrendorf bereits 1965 vom, ich zitiere, brutalen Bruch mit der Tradition und den Stoß in die Modernität gesprochen, der als das inhaltliche Merkmal des Nationalsozialismus ausgemacht habe. Die Debatte um die Modernität oder die Modernisierungsleistungen des Nationalsozialismus begleitet uns nunmehr 50 Jahre. Es konkurrieren dabei mehrere Auffassungen. Horst Mazerat, Heinrich Volkmann haben 1977 den Modernitätsgrad der nationalsozialistischen Gesellschaft anhand eines ganzen Kriterienkataloges in einzelnen Bereichen geprüft: Wachstum, Zugangschancen zu Gütern, Differenzierungsprozesse, Steuerungskapazität der Gesellschaft. Nun, im Ergebnis war der Modernisierungsgrad mal mehr, mal weniger nachweisbar. Breit diskutiert wurde der Sammelband Nationalsozialismus und Modernisierung, den Michael Prinz und Rainer Zittelmann 1990 publizierten. In diesem Sammelband hob Jürgen Falter den Charakter der NSDAP als moderne Volkspartei hervor. Ronald Schmelzer untersuchte die Begeisterung für die moderne Technik, für die Rationalisierung und Massenmobilisierung in der Deutschen Arbeitsfront. Werner Durth akzentuierte die Modernität der nationalsozialistischen Stadtplanung. Hervorgehoben wurden auch moderne Charakteristika in Urbanität, Konsum und Freizeit. Gegen diese Forschungsrichtung standen nicht so sehr andere Befunde, als vielmehr die Sorge, dass mit dem Abbau des Bildes vom antimodernen Nationalsozialismus dieser gleichsam normalisiert werde. Zumal sich herausstellte, dass Partien nationalsozialistischer Wirtschafts- und Sozialpolitik vor 1933 entwickelt waren und nach 1945 modifiziert fortgesetzt wurden. Nun, in der Not griffen manche Autoren zu der hinterlistigen These, die Nazis wollten eigentlich nicht modern sein, sie hätten zwangsläufig, um der Machtentfaltung willen, modernisierend wirken müssen. Andere übten sich in begrifflichen Verrenkungen, Pseudomoderne, Antimoderne, Moderne, Gegenmoderne und Ähnliches. Ich komme zu meinem dritten Argument. Klaus Lichtblau hat in seiner grundlegenden Studie zur Kulturkrise um 1900 herausgearbeitet, dass die frühen deutschen Soziologen nicht von der Moderne sprachen, sondern die Termini Neuzeit oder Neue Zeit für ihre Gegenwartsgesellschaft bevorzugten. Modern wird immer nur als Adjektiv gebraucht. Moderner Staat, moderne Wirtschaft, moderne Technik, moderne China bei Max Weber, moderne Menschen, moderne Wissenschaft, das moderne Leben, den modernen Geist und so weiter bei Georg Simmel. Die Moderne hat in Deutschland ihren Startpunkt bei einer Literatengruppe, der Literatengruppe Durch, um 1885. Und die Moderne, das ist bis weit in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts überwiegend die ästhetisch-literarische Moderne oder die kulturelle Moderne. Und gegen diese Moderne haben bekanntlich zahlreiche Autoren angefangen, von Leo Tolstoi gegen die moderne Kunst 1898 bis Hans Sedlmayr, Verlust der Mitte von 1948 und weitere Stellung bezogen. Und dann gab es 1910 den Kampf gegen die Errores Modernismi, die Papst Pius X., das werden wir heute ja noch hören, aufgelistet hatte und zu deren Bekämpfung er katholischen Priestern den sogenannten Antimodernisteneid abverlangte. Also im ästhetisch-literarischen und im kulturellen und im konfessionellen Bereich konnte man antimodern sein. Die Ausweitung des Terminus die Moderne über den ästhetisch-literarischen und kulturellen Bereich hinaus ins Gesellschaftliche und Politische ist ein langsamer Prozess gewesen. Das Thema des turbulenten 16. Soziologentags 1968 lautete noch Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft. Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft. Diese Termini waren ein Jahrzehnt später nicht mehr plausibel. Man war konfrontiert mit Arbeiten zur kommenden postindustriellen Gesellschaft. Und die Erwartung, der Kapitalismus befände sich in einer Spätphase und werde untergehen, hielten nur noch wenige unverdrossene Sozialwissenschaftler aufrecht. Aber wenn nicht Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft, wie sollte man denn dann die Gegenwartsgesellschaft bezeichnen? Die Rede von der Moderne als einer nun gesellschaftlichen Moderne, einer politischen Moderne, sie bot sich in dieser Situation als ein eleganter Ausweg an. Modern war nicht mehr wie bei den Klassikern der Soziologie als Adjektiv gebraucht, die moderne Gesellschaft, sondern jetzt substantiviert die gesellschaftliche Moderne. Dabei waren zwei Aspekte in den Hintergrund gedrängt. Erstens, und das wird vielleicht für die Heidegger-Debatte der nächsten Tage noch wichtig sein, die Dominanz des Technischen im 20. Jahrhundert. Und zweitens, die Klassenspaltung der Gesellschaft. Zwei Aspekte, die hinter dem Namen Moderne verschwanden. Die Moderne war dann in den 1980er Jahren zu einem harmonischen Ensemble von Pluralismus, Individualismus, Liberalismus und Demokratie geworden, an dem eben nur Antimodernisten keine Freude finden konnten. Und bisweilen gerieten dann auch postmoderne Kritiker der Moderne unter Beschuss, Antimodernisten zu sein. Das rasende Gefasel der Gegenaufklärung, schrieb der irregeleitete Germanist Klaus Lehrmann über meinen Kollegen, den postmodernen Gesellschaftskritiker Dietmar Kamper, Doktorvater von Hermann Schwengel, sollte man vielleicht noch mal dazu sagen. Also nach meiner Wahrnehmung bröckelt die Camouflage-Funktion der Termini Moderne und Antimoderne seit einiger Zeit. Mit einem schrillen Ton hat 2004 der Vorsitzende der Partei, die sich 1958 auf ihrem Parteitag in Bad Godesberg mit der liberalen Marktwirtschaft ausgesöhnt hatte, die Bundesbürger erschreckt. Er hat sie erschreckt, indem er in der sogenannten Heuschreckendebatte erklärte, ich zitiere, Kapitalismus ist keine Sache aus dem Museum, sondern brandaktuell. Zitat Ende. Ja, also das Gespenst des Antimodernismus, es sind zusammengefasst drei Gründe, die mich dazu gebracht haben, auf diesen Terminus zu verzichten, ihn vorsichtig zu gebrauchen. Einmal die gegenseitigen Blockierungen, Antikommunismus, Antifaschismus, Antiamerikanismus. Zweitens die Fraglichkeit der These, beim Nationalsozialismus habe es sich um eine antimoderne Bewegung gehandelt. Drittens die mit der Rede von der Moderne verbundene Kulturalisierung der Wahrnehmung der Gegenwartsgesellschaft und die Verdrängung der Themen Dominanz der Technik und Klassengesellschaft. Ich komme zum zweiten Teil. Unser vertrautes Weimar-Bild, Versuch einer Konsensstörung. Ja, zu meinen prägenden Lektüren als junger Student gehörte Kurt Sontheimer Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik von 1962. Und ich bin eigentlich relativ sicher, auf dem einen oder anderen Wege werden Grundzüge seines Bildes der Weimarer Zeit auch Ihnen vertraut gemacht worden sein. Es handelt sich dann auch in der Studienausgabe von 1968 um ein Grundbuch politischer Bildung in der Bundesrepublik. Ja, warum im Kontext dieser Tagung an Kurt Sontheimers Schrift erinnern? Es war der Klang dieser Leitbegriffe, über die zu sprechen, mir als Aufgabe gestellt wurde, der mir Erinnerungen an diese frühe Lektüre aufgedrängt hat. Autoritäres Denken in der Weimarer Republik heute Morgen, antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik, so 1962 Sontheimers Titel. Das war irgendwie eine interessante Modulation. Diese Formulierung, autoritäres Denken, kommt mir als jemand, der als junger Student zur antiautoritären Fraktion des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes gehörte, heute nun auch nicht mehr so leicht über die Lippen, denn ich erinnere mich noch gut an das Autoritäre mancher Antiautoritärer. Das, ich zitiere, Asozialitätssyndrom des antiautoritären Bewusstseins, so schrieb der im Februar 1970 bei einem Autounfall ums Leben gekommene Hans-Jürgen Krahl, der neben Rudi Dutschke einer der interessantesten Wortführer der Protestbewegung war, also das Asozialitätssyndrom des antiautoritären Bewusstseins hat seine eigenen autoritativen Reaktionen. Zitat Ende. Bei Sontheimer, wie gesagt, nun nicht um autoritäres, sondern um antidemokratisches Denken. Und wer die politischen Diskurse der 60er Jahre, wer da eintaucht, wird rasch feststellen, dass Demokratie, Demokratisierung zu hell leuchtenden Leitsternen dieser Jahre gehörte, in denen eben nach Willy Brandt mehr Demokratie gewagt werden sollte. Übrigens auch in der Universität, in der ja heute, zum Beispiel in meiner Fakultät, seit Jahren keine Professorenversammlungen mehr stattfinden. Wen zielt nun Sontheimer zum antidemokratischen Denken? Nicht behandelt werden linke Gruppen, Kommunisten, Linkssozialisten, Anarchosyndikalisten und andere Linke, die das System von Weimar ablehnten. Sie seien schon gut erforscht, bemerkt der Autor. Sontheimer befasst sich ausschließlich mit rechten Gruppen und identifiziert 6 davon. Die deutschnationalen Monarchisten, die konservative Revolution, den revolutionären Nationalismus, den Nationalbolschewismus, die deutsch-völkischen Gruppen und die Nationalsozialisten. Diese Gruppenbildung der konservativen Revolution, zu der er Thomas Mann, Hugo von Hofmannsthal und Möller van den Bruck zählt, und des revolutionären Nationalismus, für den die Brüder Ernst und Friedrich Georg Jünger stehen, waren heikel. Denn Sontheimers Freiburger Doktorvater Arnold Bergstresser sympathisierte in der Weimarer Zeit mit eben jenen Intellektuellen, die sein Doktorand nun dem antidemokratischen Denken zurechnete. Bergstresser war mit Hans Zehrer befreundet gewesen, der die Weimarer Republik durch einen von rechts und links gestützten autoritären Staat ersetzen wollte. Sontheimer dachte wohl klug und pragmatisch, Zehrer in seiner Schrift zurückhaltend zu behandeln. Zähneknirschend, so ist überliefert, verhalf Bergstresser seinem Schüler zur Habilitation freilich unter dem Vorbehalt, Freiburg zu verlassen. Sontheimer hielt sich daran. Die Arbeit erschien auch nicht in der Schriftenreihe des Instituts für Zeitgeschichte, an dem Sontheimer von 57 bis 59 Mitarbeiter war. Ein Mangel an Verstehenwollen kritisierte damals Werner Conze, über dessen Rolle im Nationalsozialismus es nach seinem Tod ja eine Diskussion gab. Zu den folgenreichen Thesen in Sontheimers Schrift gehört, dass er bei den Nationalsozialisten keine eigene Ideologie ausmachen konnte, sondern nur eine Art Ideenkonglomerat aus dem, was seine 5 anderen Gruppen vertraten. Jede ideologische Bestimmtheit der Parteidoktrin hätte zum Verlust von Wählergruppen geführt. Und, meine Damen und Herren, da 1962 Vergleiche noch nicht politically inkorrekt waren, konnte er sich auch eine Fußnote leisten. Zitat: Wollte man die Geschlossenheit einer Ideologie zum Maßstab nehmen, so müsste auch eine demokratische Partei wie die heutige CDU unter das Verdikt der Konglomerathaftigkeit fallen. Zitat Ende. Die These, den Nationalsozialisten habe eine eigene Ideologie gefehlt, die These hat ja ihre Tücken. Wenn man ihr strikt folgen wollte, dann wäre es nur konsequent gewesen, auf die Erhellung geistesgeschichtlicher Zusammenhänge überhaupt zu verzichten und den Nationalsozialismus als ein gleich geistloses, gleichsam barbarisches Gewaltphänomen zu charakterisieren, das sich ohne Sinn und Verstand irgendwelche Versatzstücke aus anderen Gedankenwelten zusammengeklaubt habe. In der Tat sind die Versuche, eine Ideologie des Nationalsozialismus ausfindig zu machen, die den Titel Ideologie verdient, nicht sehr überzeugend. Das 20. Jahrhundert ist Kurt Lenk zufolge gerade durch den Zerfall der rational argumentierenden Ideologien gekennzeichnet. Und die Rede von der Ideologieanfälligkeit der Intellektuellen im Titel dieser Fachtagung ist mit Bezug auf den Nationalsozialismus nicht sehr genau. Mit der Verwendung des Terminus Ideologie als eines Schmähworts verbaut man sich die Untersuchung des ja viel interessanteren Verhältnisses von Weltanschauungen und Philosophie, ebenso wie die narratologische Aufklärung von Mythenbildung. Vom Ideenkonglomerat des Nationalsozialismus war schon bei Sontheimer 1957 in einem Aufsatz die Rede, den der Herausgeber Hans Rothfels mit einer Vorbemerkung versah. Zitat: Die hier folgende Abhandlung wird gegen das Missverständnis abzuschirmen sein, als wolle sie im Stil des üblichen Suchens nach Vorläufern des Nationalsozialismus zu einem Ergebnis, den Nationalsozialismus zu einem Ergebnis der Literatur- und Geistesgeschichte machen. Zitat Ende. Es stellt sich ja die Frage, wer hätte denn Sontheimers Text in diesem Sinne missverstehen können? Vermutlich spielt Rothfels, dessen Nähe zur konservativen Revolution erst nach dem Erscheinen von Ingo Haas Buch Historiker im Nationalsozialismus im Jahre 2000 diskutiert werden musste, vermutlich spielt er auf Bücher an, von denen sich auch Sontheimer abzusetzen bemüht. Rowan Butler, The Roots of National Socialism, 1941, Georg Lukács, Die Zerstörung der Vernunft von 1953 und The Third Reich, herausgegeben von Beaumont, Vermeil und anderen von 1955. In diesen Büchern findet man die uns allen bekannten langen, großen ideengeschichtlichen Linien, die so die These zu Hitler geführt haben. Die Romantik, die Kritik der Aufklärung in der Philosophie des deutschen Idealismus, der Pessimismus Schopenhauers, schließlich Nietzsches Nihilismus. Und die Stichworte lauten Irrationalismus, Mystik, Lebensphilosophie. Mit diesen Strömungen hätten sich deutsche Intellektuelle vom Westen abgewandt und den Weg für Hitler bereitet. Sontheimer hat es also mit diesen Vorlagen und anderen zu tun. Er entkommt der langen geistesgeschichtlichen Linie zu Hitler, die dort entwickelt wurde in den Büchern, in den anderen Büchern, die bei Butler etwa mit dem Kapitel Romanticism 1783 der Weg zu Hitler einsetzt, indem er, Sontheimer, jetzt mit dem Versailler Vertrag beginnt und seine Argumentation auf die Diskrepanz zwischen der Weimarer Verfassung und der Ideenwelt von Intellektuellen zuspitzt. Die zentrale These lautet, es sei nicht gelungen, ein eigenes Staatsbewusstsein auszubilden. Nun, diesem Befund wird man heute auch noch zustimmen können, aber sich dabei leise fragen, ein eigenes Staatsbewusstsein, woher nehmen wir nicht stehlen? Denn auch für die Weimarer Republik trifft das nun auch in Freiburg wieder und wieder zitierte Böckenförde-Theorem zu, der freiheitliche, säkularisierte Staat, ich ergänze die Weimarer Republik, lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Zitat Ende. Der Historiker Ricardo Bavai hat 2006 darauf hingewiesen, ich zitiere, Sondheimers als analytische Referenzgröße herangezogene Demokratiebegriff wird der für den Weimarer Demokratiediskurs charakteristischen Ambivalenz nicht gerecht. Seine Prämisse, die Idee der Demokratie nach den Normen der Weimarer Reichsverfassung zu definieren, ist eine terminologische Engführung. Sondheimer macht aus dem für Weimars politische Kultur so charakteristischen Streit um die wahre Demokratie einen Kampf für oder gegen die Demokratie, ohne der Frage nachzugehen, welche verschiedenen Demokratiekonzeptionen im babylonischen Narrenhaus, da nimmt er eine Formulierung von Robert Musil, welche verschiedenen Demokratiekonzeptionen im babylonischen Narrenhaus der Weimarer Republik existierten. Zitat Ende. Nun, dem ist meiner Meinung nach zuzustimmen. Das antidemokratische Denken, das Sondheimer profiliert, richtete sich, wenn man den Diskursen der Weimarer Zeit zuhört, keineswegs gegen Demokratie schlechthin, sondern war gegen das gerichtet, was die Siegermächte des Versailler Vertrages unter Demokratie verstanden. Angriffspunkte der Intellektuellen waren speziell Liberalismus, Kapitalismus und Parlamentarismus als Ausdruck der Ideenwelt des Westens. Und diesen Westen in allen Bereichen der Gesellschaft, Kultur und Politik überbieten zu können, gehörte übrigens ja schon in Vorkriegszeiten lange zur Standarderwartung deutscher Intellektueller. Nun, der komplexe Ausgang des Ersten Weltkrieges hat diese Überheblichkeit nicht brechen können. Und das kann man ja jetzt auch bei Jörn Leonhard gut nachlesen. Ich zitiere, erst als es wirklich keine Perspektive gab, den Krieg mit Aussicht auf Erfolg fortzusetzen, drängte die obere Heeresleitung auf eine politische Liquidation. Das bedeutete, die militärische Führung entzog sich ihrer Verantwortung, indem sie eine parlamentarische Regierung gleichsam als politischen Nachlassverwalter einsetzte. Zitat Ende. Und da die alliierten Gegner Deutschlands eine letzte Entscheidungsschlacht mit den deutschen Armeen vermeiden wollten, konnten sich diese, also die deutschen Armeen, als im Felde unbesiegt ausgeben und die Thesen vom Dolchstoß und der von den Alliierten aufgezwungenen Weimarer Demokratie verbreiten. Das ist ein Muster, was lange weitergelebt hat, noch nach 1945 in den Worten des Sozialdemokraten Kurt Schumachers, wenn dieser Adenauer wegen des NATO-Beitritts als Kanzler der Alliierten bezeichnete. Sondheimer ist nun bemüht, den begrifflichen Unterschied von Demokratie und Liberalismus, der in den Geistes-, Sozial- und Rechtswissenschaften in Deutschland breit ausbuchstabiert worden war, zu annullieren. Dabei gilt es, in Erinnerung zu rufen, dass der Liberalismus in den Augen vieler europäischer Intellektueller mit dem Ersten Weltkrieg bankrott gegangen war. Protektionismus und staatsinterventionistische Maßnahmen hatten den Liberalismus schon in Vorkriegszeiten geschwächt. Die Kriegsplanwirtschaft widersprach allen liberalen Prinzipien. Die Massenorganisationen von Sozialisten und Nationalisten überflügelten die in sich zerspaltene liberale Parteienlandschaft. Und nicht erst die Weltwirtschaftskrise von 1929, sondern schon die Inflationsjahre der Nachkriegszeit ruinierten das Vertrauen in das liberale System. 1919 erhielten liberale Parteien rund 22% Wählerstimmen, 1932 waren es noch rund 2%. Die durchgehende Intention, Liberalismus, Demokratie und Parlamentarismus zu fusionieren, die bei Sondheimer etwa in Formulierungen wie liberale Demokratie oder liberale parlamentarische Demokratie ohne Komma oder kurz liberaldemokratisch zum Ausdruck kommt, hat die politische Bildung der Bundesrepublik tief geprägt. Und damit haben die Deutschen in den gut 50 Jahren nach Erscheinen des Buches auch gut leben können. Nun, die Diskussion, ob das Konzept für eine zukünftige, wie heißt das jetzt, Leitkultur in Deutschland taugt, dem ja auch die Flüchtlinge sich anschließen sollen, die Diskussion hat ja noch gar nicht begonnen. Für ein angemessenes Verständnis des intellektuellen Denkhorizonts der Weimarer Republik kann man Sondheimers Konzept heute beiseite legen. Denn in den 20er Jahren war man sich bewusst, dass sich Demokratie und Liberalismus trennen können. Das kann man bei dem erzliberalen Ludwig von Mises lesen, auf den ich nun etwas eingehen möchte. Ludwig von Mises, den Friedrich von Hayek, also unser Freiburger Nobelpreisträger, vergleicht von Mises mit Voltaire, mit Montesquieu, mit Tocqueville, mit John Stuart Mill. 1927 schreibt von Mises, ich zitiere in seinem Buch, Liberalismus heißt das Buch, es gibt, das soll und darf nicht geleugnet werden, eine Situation, in der die Verlockung von den demokratischen Grundsätzen des Liberalismus abzuweichen sehr groß wird. Wenn einsichtsvolle Männer sehen, dass ihr Volk oder alle Völker der Welt sich auf einem Weg befinden, der zum Untergang führt, und wenn sie nicht imstande sind, ihre Mitbürger eines Besseren zu belehren, dann mag in ihnen die Idee auftauchen, dass es nur recht und billig sei, wenn sie sich zur Rettung aller eines jeden wie immer gearteten Mittels bedienen dürfen, wofern es nur ein brauchbares Mittel zum gewünschten Ziele ist. Dann mag der Gedanke einer Diktatur der Besten, einer Gewalt- und Minderheitenherrschaft im Interesse aller auftauchen und Anhänger finden. Zitat Ende. Und dann zwischen Bolschewismus und Faschismus abwägend, kommt von Mises dann 1927 zu der Diagnose, dass sich die Faschisten in Italien in ihrer Gewalttätigkeit, ich zitiere, nicht so ganz von der Rücksichtnahme auf gewisse liberale Vorstellungen und Ideen und gewisse altüberlieferte Moralvorschriften freizumachen verstehen, wie die russischen Bolschewiken. Zitat Ende. Die Faschisten seien zivilisierter, als, wie er dann fortfährt, ich zitiere, die barbaren Völker zu beiden Seiten des Ural, deren Verhältnis zur menschlichen Zivilisation nie ein anderes gewesen ist als das von Wald- und Wüstenräubern, die von Zeit zu Zeit Raubzüge in das Land der Zivilisierten unternehmen, um dort etwas zu ergattern. Dieser Unterschied bewirkt es, dass der Faschismus sich niemals in einer solchen Weise von der Macht der Ideen des Liberalismus zu befreien vermögen wird, wie es die Bolschewiken in Russland vermocht haben. Zitat Ende. Ja, und dann präfiguriert der große Liberale des 20. Jahrhunderts das Theorem, das 60 Jahre später Ernst Nolte ausarbeiten wird. Nur unter dem frischen Eindruck der von den Anhängern der Sowjets verübten Morde und Untertanen konnten Deutsche und Italiener die Erinnerung an die überkommenen Schranken des Rechts und der Moral ausschalten und den Elan zu blutiger Gegenaktion finden. Die Taten der Faschisten und der ihnen entsprechenden anderen Parteien waren Reflex- und Affekthandlung, hervorgerufen durch die Empörung über die Taten der Bolschewisten und Kommunisten. Zitat Ende. Also Nolte war auch nicht so originell, das kann man beim Liberalen von Mises auch schon lesen. Und zum Abschluss dieser Reflexion schreibt der geistige Vater des Neoliberalismus, der Lehrer von Hayek und Milton Friedman in der Mont Pelerin Society, ich zitiere, es kann nicht geleugnet werden, dass der Faschismus und alle ähnlichen Diktaturbestrebungen voll von den besten Absichten sind und dass ihr Eingreifen für den Augenblick die europäische Gesittung gerettet hat. Das ist das Verdienst, das sich der Faschismus damit erworben hat. Es wird in der Geschichte ewig fortleben. Zitat Ende. Da gibt es noch eine Einschränkung. Doch die Politik, sagt er, die im Augenblick Rettung gebracht hat, ist nicht von der Art, dass das dauernde Festhalten an ihr Erfolg versprechen könnte. Der Faschismus war ein Notbehelf des Augenblicks. Ihn als mehr anzusehen, wäre ein verhängnisvoller Irrtum. Nun, ja, der Faschismus als Retter europäischer Gesittung, das haben dann marxistische Autoren so formuliert, dass der liberale Kapitalismus, wenn er von den Forderungen sozialistischer oder kommunistischer Parteien, etwa nach Sozialisierung der Banken und Konzerne bedroht wird, sich von autoritären Diktatoren und faschistischen Machthabern retten lässt. Max Horkheimer hat das 1939 pointiert formuliert, Zitat, wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, soll auch vom Faschismus schweigen. Zitat Ende. Nun, heute ist die Frage, wie liberalkapitalistisch oder wie staatssozialistisch der Nationalsozialismus war, die gibt es eine anhaltende Diskussion. Staatsdirigistische Maßnahmen wurden bereits zur Zeit der Weimarer Republik ergriffen. Die in der Bankenkrise 1931 verstaatlichten Großbanken wurden unter Hitler reprivatisiert. In der Landwirtschaft dominierten planwirtschaftliche Elemente. Aber unter Hitler wurden keine Produktionsmittel verstaatlicht. Wo es um Rüstung ging, war die unternehmerische Freiheit eingeschränkt, aber die finanziellen Erträge blieben im Unternehmen. Also meine These: Sontheimers durchgehende Argumentationslinie, die Differenz von Demokratie und Liberalismus nicht aufspringen zu lassen und antidemokratisch mit antiliberal gleichzusetzen, trägt nicht nur nichts zu einem angemessenen Verständnis des Denkhorizonts der Weimarer Republik bei. Ich denke, es führt auch heute nicht weiter. Denn dafür, dass Demokratie und Liberalismus auseinanderfallen können, kennen wir ja inzwischen mehr Beispiele. Es empfiehlt sich ein kurzer Blick nach Lateinamerika. Sie wissen das, 1973 wurde die frei gewählte Regierung des Sozialisten Salvador Allende in Chile vom Militär gewaltsam gestürzt. Allende wollte die großen Kupferbergwerke verstaatlichen und eine umfassende Agrarreform durchführen. Die USA hatten die konservativen Parteien mit etwa 7 Millionen US-Dollar im Wahlkampf unterstützt, waren aber an den Wählern gescheitert. Der General Augusto Pinochet putschte und errichtete ein Folterregime. Die Zahl der ermordeten Oppositionellen wird auf 3 bis 4 Personen geschätzt. Zitat: Die Demokratie muss gelegentlich in Blut gebadet werden, damit sie fortbestehen kann, Zitat Ende, erklärte Pinochet. Also eine distanzierte Beobachtung könnte durchaus einige Strukturähnlichkeiten zwischen dieser Rettung der liberal-kapitalistischen Wirtschaftsordnung und den Krisen der Weimarer Republik bemerken. 1973 war die Angst vor dem Kommunismus bei Liberalen wohl nicht geringer als bei Ludwig von Mises. Vielleicht noch einen Moment aus aktuellem Anlass, bei Lateinamerika zu bleiben. Von 1999 bis 2011 haben in Venezuela, Argentinien, Uruguay, Bolivien, Chile, Ecuador, Peru Parteien und Staatsoberhäupter Wahlen gewonnen, die bei uns in der Regel mit einem anrüchigen Etikett versehen werden, das man nun in Sontheimers antidemokratisches Denken gar nicht findet. Es sind dies alles, wie Sie wissen, populistische Parteien, populistische Politiker, die eine populistische Politik machen. Ach so, das hätte ich noch vergessen. 2013 wird dann ein in der Wolle der lateinamerikanischen Theologie der Befreiung gewaschener Jesuit, Bischof von Rom, und wählt sich den Namen Franziskus. Ich habe übrigens gestern, ja, das können wir vielleicht nachher nehmen, Laudatio Si, un texte antimodern, also die Enzyklika Franziskus als antimodernen Text, eine Linie, die ja auch in einigen Artikeln der FAZ und im Handelsblatt vertreten wurde, ein antimoderner Papst. Das werden wir vielleicht noch diskutieren heute im dritten Vortrag. Ja, es sind 3 Säulen, auf denen populistische Politik ruht: Demokratie und Parlamentarismus, Fesselung des Kapitalismus angloamerikanischer Prägung, das heißt Kontrolle des Finanzsektors und der Schlüsselindustrien, und eine Politik, die auch etwas für die Armen tut. In den letzten 14 Tagen, Sie kennen die Nachrichten, wurden die populistischen Parteien und Regierungen in Argentinien, Venezuela wieder abgewählt. Sieht so aus, als ob die unter diesen Regierungen gut gewachsenen Mittelklassen nicht mehr bereit sind, so viel wie bisher unter die Armen zu verteilen, und sie hoffen, mit den Experten der Wall Street in den neuen Regierungen schneller zu Wohlstand zu kommen. Nichtsdestotrotz, Lateinamerika ist ja weit, weit weg, so weit wie Syrien vielleicht. Nichtsdestotrotz, langsam setzt sich bei den geringer Verdienenden die Einsicht durch, dass es eine grundlegende Spannung zwischen Kapitalismus und Demokratie gibt. Es ist dies auch die Auffassung von Wolfgang Streeck geworden, Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln, der für Gerhard Schröder die Pläne für die Agenda 2010 und die Öffnung der neoliberalen Wirtschaftspolitik ja mit ausgearbeitet hatte. Nun aber, nach den Erfahrungen der Finanzkrise, die 2008 einsetzte und die in ihren Ausmaßen von der überwiegenden Zahl der Ökonomen mit der Weltwirtschaftskrise von 1929 verglichen wird, hat Wolfgang Streeck sich korrigiert und eine andere Sicht auf das Verhältnis von Demokratie und Liberalismus gewonnen. Denn, so seine These, es gibt zwei gegensätzliche Prinzipien, an denen sich die Verteilung knapper Ressourcen orientiert. Entweder aus dem, was sich aus dem freien Spiel der Marktkräfte ergibt, oder an den sozialen Bedürfnissen oder Ansprüchen, die durch kollektive Entscheidungen der demokratischen Politik beglaubigt werden. Und das heißt, Regierungen, die sozialpolitischen Forderungen zu sehr folgen, riskieren den Unwillen der Produktionsmittelbesitzer und wirtschaftliche Störungen, während sie umgekehrt soziale Unruhe riskieren, wenn die berüchtigten Marktkräfte zu sehr freilassen. Mit anderen Worten, Demokratie und Liberalismus sind kein harmonisches Paar und man muss sagen, so weit war man ja auch schon mal in den Diskussionen der 20er Jahre. Ja, mein dritter Teil, nicht unbedingt ein Weg nach Westen, Helmut Plessners Alternative. Es sind ja nicht viele Intellektuelle gewesen, die sich in der Weimarer Zeit darum bemüht haben, über eine kulturelle, staatliche und ökonomische Moderne nachzudenken, die ihre geistesgeschichtlichen Quellen nicht in Frankreich, England oder USA, eigenes Staatsbewusstsein, woher nehmen, wenn nicht stehlen, gefunden hat, sondern die ihre Quellen autochthon in der deutschen Tradition gesucht haben. Und diese Perspektive, denke ich, wird heute wichtiger, je mehr Kontinente sich anschicken, mit Alternativen gegenüber der Dominanz des American Way of Life, Born to Buy, zu experimentieren. Zu diesen Kontinenten gehört übrigens ja auch Europa. Von Helmut Plessner stammt die vielleicht bedeutendste philosophische Anstrengung, ein modernes Gesellschaftsethos zu begründen, das eben seine Wurzeln in der Tradition deutscher Geistesgeschichte hat. Seine Schrift »Grenzen der Gemeinschaft« von 1924 ist auch einschlägig für unser Thema, weil er zugleich mit dem positiven Entwurf einer offenen Gesellschaft die dagegen strebenden Kräfte in den Blick nimmt, ohne sie zu verfemen. Plessner spricht nicht von Antimoderne, sondern vom sozialen Radikalismus. Jedes Volk habe seinen Radikalismus, aber Deutschland, so sagt er, habe nicht nur einen Radikalismus wie die anderen als Anweisung zum seligen, nicht zum praktischen Leben. Deutschland, sagt er, suchen die Radikalsten eine Überzeugung zu leben, ohne die Konsequenzen der Weltflüchtigkeit. Plessner spricht von einem Überzeugungsdrang, der sich im Antagonismus von Tatendrang und Gewissenhaftigkeit zerreibe. Zitat: Deutschlands klassisches Problem ist also die Frage der Vereinbarkeit von Wirklichkeit und Idee, sozial gefasst von Politik und Moral. Zitat Ende. Man könnte hinzufügen, so auch jetzt bei der Frage, ob sich die Leistungen für Flüchtlinge am europäischen Durchschnitt zivilisierter Länder orientieren sollten oder ob wir als Deutsche mehr Moral zeigen sollen als die europäischen Nachbarn und sie dadurch beschämen. Die Vorlage für Plessners Feststellung ist deutlich erkennbar: Max Webers Unterscheidung von Verantwortungsethik und Gesinnungsethik. Das rührt natürlich an das alte Thema Macht und Geist, das Hans Martinus Enzensberger einmal als ein deutsches Indianerspiel bezeichnet hat. Aufklärung darüber, was es mit diesem Indianerspiel auf sich hat, kann man eben sich bei Plessner holen. Er sieht in dem, was er Struktur des deutschen Geistes nennt, einen nicht zuletzt konfessionell geprägten Bewegungstyp, der, wie er sagt, anstatt die innere Kluft zwischen Idealgebundenheit und Wirklichkeitsverantwortung, Privatmann und Berufsmensch, zu schließen, vielmehr an ihrer beständigen Erweiterung arbeitet. Das hat die Konsequenz: dem Deutschen, Zitat ist das, dem Deutschen ist nicht leicht ums Herz, wenn er Politik treibt. Ein solches Volk fängt an, die Probleme höher zu schätzen als die Lösungen. Zitat Ende. Ich weiß, natürlich, völkerpsychologische Stereotypisierungen stehen heute nicht hoch im Kurs, aber manchmal treffen sie ja, weil sie auf tradierten historischen Erfahrungen beruhen. Für Plessner erwächst nun aus der Struktur des deutschen Geistes der Philosophie eine ganz bestimmte Aufgabe, nämlich die Revision der politischen gesamten angewandten Ethik und zwar in ihren anthropologischen Voraussetzungen. Das ist das Projekt eines Biologen, der Philosoph wird und nach 1945 in Göttingen Soziologie und Philosophie lehrt. Es ist ein Gegenprojekt zu Heidegger, das Projekt der philosophischen Anthropologie. Damit hat Plessner 1923 angefangen und in der Schrift Die Einheit der Sinne die Frage nach der, wie er sagt, Wertgeltung der wertfernsten Schicht unserer Existenz, unseres Leibes und der Modalitäten der Sinnlichkeit behandelt. Dann 24 in Grenzen der Gemeinschaft, nun die sozialtheoretischen und politischen Konsequenzen. Mit seltsamer Logik, so Plessner, führen die verschiedenen Richtungen der neueren Kultur auf die Entgegensetzung und Verfeindung von Innerlichkeit und Wirklichkeit. Das hat ja gestern Kollege Martin bei Heidegger schon sehr deutlich gemacht, das Abschneiden der Wirklichkeit. Also Innerlichkeit und Wirklichkeit, Plessner fügt hinzu, im Großen von Gottesreich und Staatsmacht. Dieses führt in die anthropologische Entgegensetzung von Seele und Körper. Das heißt, was heute so unter Antimoderne in Deutschland rubriziert wird, speist sich in Plessners Perspektive bei genauerem Hinsehen aus dieser Quelle, das heißt letztlich an einen Glauben, an die Zerklüftung im Menschen, wie er sagt, zwischen kampflosem Gemeinschaftskontakt und physisch bedingtem Egoismus. Der soziale Radikalismus votiert auf der Basis dieses Glaubens für den kampflosen Gemeinschaftskontakt gegen ein Gesellschaftsethos, das die Zerklüftungen zwischen Innerlichkeit und Wirklichkeit, Gesinnung und Verantwortung überwinden will, nicht allzu sehr ausdehnen möchte. Plessner greift das Thema der Jugendschrift der Soziologie in Deutschland, Gemeinschaft und Gesellschaft von Tönnies auf und gibt dem Thema aber eine originelle Wendung. Er kontrastiert nämlich zwei verschiedene Gemeinschaftsidole, die Sehnsucht nach, wie er sagt, einer Gemeinschaft des Blutes und die Sehnsucht nach einer Gemeinschaft der Sache. Ich will das kurz erläutern. Für die Vertreter der Gemeinschaft des Blutes bedeutet Gemeinschaft den Inbegriff lebendiger, unmittelbarer, vom Sein und Wollen der Personen her gerechtfertigter Beziehungen zwischen Menschen, Echtheit und Rückhaltlosigkeit sind ihre wesentlichen Merkmale, Gebundenheit aus gemeinsamer Quelle des Blutes zunächst ihre einheitsstiftende Idee. Das war ein Zitat. Und dazu gehören Elemente wie biologische Verwandtschaft, Gleichgestimmtheit der Seelen, die übernatürliche Einheit mit vergossenem Blut und die metaphorischen Ausweitungen in brüderlicher und schwesterlicher Liebe auf die Volksgenossen und noch weiter zu einer Menschheitsfamilie. Für die Vertreter der Gemeinschaft der Sache bedeutet Gemeinschaft, wie Plessner sagt, Teilhaberschaft an ein und demselben Wert. Und diese Teilhaberschaft ist insbesondere durch den Wert des Rationalen konstituiert, eine abstrakte Einheit all derer, die argumentieren. Damit richtet sich dieser Typus von Gemeinschaft gegen die Verewigung von Gewalt, denn die einheitliche Menschennatur, so Plessner, verbirgt nach der Meinung der Vertreter der Gemeinschaft der Sache, verbirgt in allen Streitfällen gewaltlose Einigung durch das Mittel der Überzeugung. So liegt im Medium des Verstandes, in dem schließlich alle Überzeugungen gesucht und gefunden werden müssen, das verbindende Element der Menschheit. Diese Gemeinschaft, so Plessner, ist grenzenlos ausdehnungsfähig, wie der Geist, wie die Möglichkeit in irgendeinem Sinne zu überzeugen, grenzenlos ist. Zitat Ende. Diese beiden Möglichkeiten der Gemeinschaft sind kontrastierend typisiert. Auf der einen Seite die biotische oder psychische, auf jeden Fall außerrationale Blutsgemeinschaft, das meint das. Und auf der anderen Seite die Sachgemeinschaft, in der, wie Plessner sagt, Personenmitte durch unpersönliche Sachmitte ersetzt ist. Und Ideengeschichtlicher Hintergrund sind Nietzsche und Marx, zwei Leidensursachen, wie Plessner bemerkt, denn es handelt sich um einen unverstandenen Nietzsche und einen unverstandenen Marx. In den Gemeinschaftsidolen der Nachkriegszeit sei Nietzsches aristokratischer Individualismus zur Gruppennorm geworden. Und Marx' nüchterne Kapitalismusanalyse sei im Pathos der Solidarität einer sentimentalen Umprägung erlegen. Plessner diskutiert nun beide Gemeinschaftstypen, in denen die politische Rechts-Links-Spaltung zwischen völkisch-nationalen und kommunistischen Gruppen in der frühen Weimarer Republik ja deutlich erkennbar ist, im Hinblick auf die Grenzen der Gemeinschaft oder dieser beiden Gemeinschaften. Es geht nicht darum, den Gemeinschaftsidolen ein Anti entgegenzusetzen, ein antivölkisches oder ein antikommunistisches Ideal. Es geht auch nicht um einen Import aus dem Westen. Vielmehr ertastet Plessner die Grenzen der Gemeinschaft, indem er den Logiken der Gemeinschaftsvorstellungen folgt, sich gleichsam auf ihren Boden stellt. Und auf diesem Wege wird sichtbar, dass jedes der beiden Gemeinschaftsidole eine ihm eigene Grenze hat, über die es nicht hinaus kann, ohne falsch und korrupt zu werden. Wenn also im Zentrum der Blutsgemeinschaft die liebende Gesinnung und psychische Harmonie steht, so hat dieser Gemeinschaftsmodus seine Grenze darin, dass die tragende Bewegung nicht beliebig auf eine große Zahl von Personen ausdehnungsfähig ist. Die Chance, diese Art Gemeinschaft zu verwirklichen, sagt er, nimmt mit der Wahrscheinlichkeit der Liebe ab. Gemeinschaftsgefühle sind glaubwürdig nur in umgrenzten Personenkreisen. Immer ist Gemeinschaft kreishaft gegen ein bestimmtes Milieu, abgeschlossene Sphäre der Vertrautheit. Der wesensnotwendige Gegenspieler, fährt er fort, Hintergrund, vor dem sie sich abhebt, ist die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit, der Inbegriff von Leuten und Dingen, die nicht mehr dazugehören, mit denen aber gerechnet werden muss. Gemeinschaft setzt denknotwendig Öffentlichkeit voraus. Es ist eben nicht so, wie es oft erzählt wird, dass zuerst Gemeinschaften da sind und mit der Vergrößerung der Personenzahl moderne Gesellschaften daraus werden. Plessner, der Philosoph, dreht das Modell um. Es gibt zuerst eine durchmischte Vielzahl von einander liebenden, gleichgültigen, verfeindeten Personen, einen Hintergrund von Öffentlichkeit, vor dem sich Gemeinschaften abheben. Das ist die Grenze der Gemeinschaft vom Typ Blutsgemeinschaft. Anders beschaffen ist die Grenze der Sachgemeinschaft. Teilhaberschaft am Wert des Rationalen, die Verbundenheit darin, dass man einer Sache dient, also etwa der Wissenschaft oder dem Fortschritt, das ist grenzenlos ausdehnbar. In dieser Hinsicht sind keine Grenzen der Gemeinschaft der Sache auszumachen, wohl aber hin zur individuellen Lebenswirklichkeit. Sachgemeinschaften ziehen ihre Grenze zu allem Höchstpersönlichen, zu allem, was nicht sachdienlich ist. Das heißt, Sachgemeinschaften haben eine andere Art, eine zweite Art von Grenze, die nicht, ich zitiere, wie die für den Typus der irrationalen Gemeinschaft wesentliche Grenze nach außen, sondern die Grenze, die nach unten abschließt. Nicht von einer unbestimmten Öffentlichkeit, sondern von der individuellen Lebenswirklichkeit scheidet. Zitat Ende. Wo nur rationale, sachliche Gesichtspunkte gelten, besteht die Gefahr, dass die Wirklichkeit der Spontaneität des Lebens ignoriert wird. Rationales Argumentieren führt dann, wie er sagt, zu Aufblähungen des Unwesentlichen, zu Utopien der Planung und der Reglementierung von Lappalien. Der Geist, das Instrument und der Ort echter Überzeugung, so Plessner, hat nicht mal die Macht, eine Diskussion zu beenden, denn er selbst ist eine Unendlichkeit und ein Grenzenloses. Plessner zweifelt daran, dass die grenzenlose Ausdehnung sachgemeinschaftlicher Modalitäten das tatsächliche Leben in sich aufnehmen und nach ihren Gesetzen formen kann. Es sind also zwei Momente, die er ins Spiel bringt. Einmal die Unaufhebbarkeit der Öffentlichkeit. Es gibt immer Menschen, die nicht dazugehören, aber sie sind da und man muss mit ihnen rechnen. Und zweitens die Unvergleichlichkeit von Leben, das sagt eben ein Biologe, von Leben und Geist. Es sind diese beiden Momente, die den Gemeinschaftsidolen, den zwei Gemeinschaftsidolen, ihre Grenzen setzen. Öffentlichkeit beginnt da, wo Liebe und blutsmäßige Verbundenheit aufhören. An der Unvergleichlichkeit von Leben und Geist, das heißt am, wie Plessner sagt, Fragmentcharakter des Daseins, an der undurchdringlichen Zweideutigkeit der Situationen scheitert sachbezogene Intellektualität, die auf immer auf ein homogenes intellektuelles Universum aus ist. Die völkisch-nationalen und die kommunistischen Gemeinschaftsidole sind nicht im Kern problematisch. Im Gegenteil, Plessners Argumentationen brechen sich in ihnen unaufgebbare humane Bestrebungen Bahn. Aber in ihrer Grenzenlosigkeit zerstören sie jede gesellschaftliche Lebensordnung, das heißt Öffentlichkeit, als eine Ansammlung voneinander Fremden. Öffentlichkeit bedarf etwas anderes, nämlich, wie Plessner am Schluss dieser Schriftgrenzen der Gemeinschaft bemerkt, eine Kultur der Unpersönlichkeit aus dem Geist des Taktes, der Verhaltenheit, der Güte und der Leichtigkeit. Zitat Ende. Ja, meine Damen und Herren, mein Limit ist ja nun voll erreicht. Wir sind Gefangene unserer Gegenwart, auch wenn wir über Vergangenes sprechen. Ja, Gespenst des Antimodernismus, meine Konsensstörung des vertrauten Weimar-Bildes, Helmut Plessners Alternative, nicht unbedingt ein Weg nach Westen. Über drei Denkhorizonte habe ich gesprochen und sie lassen sich nun leider nicht immer säuberlich trennen. Ich danke für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.
Erstmal vielen Dank für das Panorama. Es scheint doch alles viel komplexer, verwickelter, mehr auszudifferenzieren zu sein, als das Tagungstitel hergeben. Aber so sind Tagungstitel nun einmal. Wir haben jetzt, ich würde mal sagen, wir haben noch ungefähr eine Viertelstunde Zeit für Rückfragen, Anmerkungen, Kritik selbstverständlich auch. Nochmals der Hinweis, es geht nur über das Mikrofon. Herr Eipler, reicht es Ihnen gerne? Darf ich um Wortmeldungen bitten?
Ja. I must apologize because I will have to ask my question in English.
Oh,
my German has
thing.
Become rather rusty in recent years. I'm interested in a more general question that I think touches on some of what you were talking about. And that is whether it's possible to be a critic of contemporary neoliberalism and capitalism without automatically being labelled an anti-modernist. And that seems to me an important question because it's a question that relates back to what was happening in the 30s, but it's equally an important question now. Mm-hmm. How is it possible to adopt a critical stance towards our contemporary situation without being labelled in that way?
Liberalismus, ja, danke.
Being labeled anti-modern.
Ja. Ich würde sagen, die Frage ist gut. So eine richtig genaue Antwort habe ich auch nicht. Aber das ist das Problem, an dem wir denken müssen. Diese Fusionierung Demokratie, Liberalismus, Pluralismus, Individualismus, schöner Leben und so, das ist das geht nicht mehr, denke ich. Und das ist das, was uns mit der geistigen Situation der Weimarer Zeit verbindet. Und ich denke, die einzelnen, ich nenne das mal Kontinente, sie experimentieren damit. Die Lateinamerikaner haben damit experimentiert, bittere Erfahrungen, gute Erfahrungen, man weiß nicht, wie das ausgeht. Und ich denke, die Europäer experimentieren auch. Sie experimentieren damit, wie weit das, was nun nicht von Ludwig Erhard, was immer gesagt wird, sondern von Müller-Armack, soziale Marktwirtschaft genannt wurde, inwieweit das durchzuhalten ist in dieser Welt gegen andere, die es nicht so machen wollen, wie etwa natürlich die amerikanischen Wall Street-Leute, die möchten gerne, dass die kreditgetriebene Wirtschaft, das ist das Problem, die kreditgetriebene Wirtschaft, die beschleunigte Wirtschaft, der Hochfrequenzhandel, dass das sozusagen mehr nach vorne gebracht wird, während die sozialen und ökologischen Bindungen eher reduziert werden. Das sind Auseinandersetzungen. Ich bin kein Prophet. Ich wollte nur das Problem umreißen und deutlich machen, wie nah wir eigentlich an diesen Debatten sind, und bestimmte andere Dimensionen sollten wir den 80er Jahren überlassen. Danke.
Ja, Herr Esbach, vielen Dank für den hervorragenden Vortrag. Ich würde gerne eine Frage stellen zu Ihrem dritten Punkt und zum zweiten. Und dann eine Frage, die sich auch bezieht auf das, was gestern, denn ich bin ziemlich beunruhigt. Und ich würde Sie gerne fragen, ob ich zu Recht oder zu Unrecht beunruhigt bin. Gestern kam ja auch in den schwarzen Heften diese Kritik der Technik. In Ihrem Gespenst des Antimodernismus sprach Sie auch von der Dominanz der Technik. Und jetzt bei Plessner die philosophische Anthropologie. Ich bin deswegen beunruhigt, da demnächst erscheinen die Frühschriften von Günther Anders. Und wenn ich einen mit Technikkritik verbinde, dann ist es Günther Anders. Und jetzt erscheint ja die Weltfremdheit des Menschen. Und nachdem ich musste da gestern die ganze Zeit dran denken, bin ich zu Recht oder zu Unrecht beunruhigt? Darf Günther Anders mein Liebling bleiben, trotz der schwarzen Hefte?
Ja, aber allemal, natürlich darf er das bleiben. Aber das ist sozusagen derselbe Denkhorizont. Und worauf ich ja darauf aufmerksam machen wollte, die Moderne und so, also die Diskursumstellungen sind ja interessant. Wir hatten in den 50er Jahren noch Vorschläge. Technisches Zeitalter, technisch-industrielle Zivilisation, Max-Planck-Institut, München, Habermas in der Leitung. Da stand dieses Moment noch drin. Da war das noch drin. Klassen, es sind diese beiden dauerhaften Probleme des 20. Jahrhunderts, ich würde sagen, Technisierung der Lebenswelt und Klassenspaltung. Der Terminus Moderne drängt es weg, und das ist natürlich auch, kann ich auch verstehen, man drängt das auch gerne weg. Warum drängt man es weg? Weil es dafür keine Lösungen gibt, vernünftig betrachtet. Es gibt ein Experimentieren, ein Laborieren, aber es gibt keine Lösungen dafür im Moment. Und insofern würde ich sagen, alle Autoren, die darüber denken, die müssen wir uns genau angucken. Und da gehört der Freiburger Hausheilige Heidegger genauso dazu wie Günther Anders, die ja nun ist ja auch eine gewisse, pardon, jetzt habe ich Mist gemacht, eine gewisse Familienähnlichkeit zwischen den Konzeptionen, muss sie nicht erschrecken. Ne? Also wir müssen an dieses Problem ran, und vor allen Dingen deshalb versucht der Konsensstörung von gewissen liebgewordenen Beruhigungsformeln und Isolierschichten, die wir um die Probleme herumgelegt haben, da sollten wir drauf verzichten, denke ich.
Das Bild, das Sie von den 20er Jahren zeigen, ist ja nun außerordentlich komplex. Und als Laie würde ich gerne eine kurze Wegweisung, eine Empfehlung im Sinne Heideggers, zumindest eine oder zwei Wegmarken. Wo ist eigentlich in diesem ganzen Konglomerat, das Sie geschildert haben, die Initiale oder der Ausgangspunkt, der das erklärt, was Sie meiner Meinung nach etwas zynisch direkt der Heidegger-Nazi, der Rassist-Nazi, der und so weiter. Wo ist da der Weg von Ihrem Konglomerat der Weimarer Zeit zu Heidegger? Denn ich glaube, zentrale Voraussetzungen sind da noch gar nicht genannt.
Ich muss sagen, ich bin nun kein Heidegger-Spezialist. Ich habe auch die schwarzen Hefte, habe davor kapituliert, weil es ist, finde ich, so unmöglicher Text. Ich fand auch die Behandlung, da ich es jetzt so auf die antisemitischen Stellen abzufahren, okay, gut, das ist schon signifikant.
Aber das sind ja nur, Entschuldigung, das sind ja nur 12.
Ja, eben. Ja, also das fand ich, nein, wo gibt es Einsatzpunkte? Heidegger, wie andere auch in den 20er Jahren, sie überlegen, wie Deutschland werden soll. Das ist uns ja heute ein etwas unbekannter Begriff geworden, dass wir meinen, da müsse irgendwie, hätte was Besonderes. Da denken sie alle dran. Übrigens Plessner und Heidegger, die sich gegenseitig belauert haben, muss man sagen. Das hat Joachim Fischer sehr schön herausgearbeitet. Wie ist es möglich, die Gegenwartsgesellschaft aus der Tradition des eigenen Denkens herauszuentwickeln? Das ist das gemeinsame Problem. Wir können sich auch noch Kassierer dazu nehmen. Also es gibt eine wunderbare Rede von Kassierer zum Verfassungsfeiertag 29/30 ist das in Hamburg, wo er in der Rede nochmal ganz emphatisch sagt, also die Republik, das ist nichts Fremdes in Deutschland. Das muss er extra sagen. Er muss sagen, die Republik ist nichts Fremdes, nichts von außen kommendes, sondern das wurzelt im deutschen Idealismus, kommt dann heran. Also der Versuch, die deutsche Geistestradition für die Gegenwartsgesellschaft irgendwie begreifbar zu machen. Und da gehört natürlich auch Heidegger rein mit eben sehr unterschiedlichen, verschiedenen Antworten dazu. Und dieses Bemühen, die Ressourcen oder die Kornkammern der Tradition, wenn man das pathetisch sagen will, zu mobilisieren für die Deutung der Gegenwart, ist in Deutschland nicht einfach gewesen, weil aus der Geschichte des 19. Jahrhunderts sich herausstellt, dass das ein Gebilde ist, wo Staatsgrenzen, Konfessionsgrenzen, Landesgrenzen nie in irgendeiner Weise so kohärent waren wie in dem wunderschönen Hexagon der Franzosen. Es sind sehr viele Probleme, die da mitkommen, die auch im Wilhelminischen Reich nicht gelöst sind, mit dieser überbordenden Industrialisierung. Aber da haben sie das Problem. Und ich denke, wenn man überhaupt dem Europagedanken nach 45 etwas zusätzlichen Drive geben möchte, dann ist nicht so sehr die Normierung von Glühbirnen und ähnlichen Sachen nun wirklich ein Hauptproblem, sondern die europäischen Traditionen fit zu machen für die Erfahrung der Gegenwart. Und da fehlt es leider. Da fehlt es leider auch in der Aufgabe der deutschen Sprache, etwa in Wissenschaftlerkonferenzen. Hat mir meine Frau neulich erzählt, wie wir auf einer Germanistenkonferenz in Deutschland, da waren nur Deutsche, die haben alle Englisch gesprochen. Da habe ich auch nur gesagt, die sollte man entlassen. Ja, okay. Ja, das war's.
Ich würde ganz gerne selber noch eine Frage stellen, außer es gibt noch Wortmeldungen, ich habe aber keine gesehen. Ich würde gerne nochmal auf das Begriffspaar Gemeinschaft und Öffentlichkeit eingehen und auch mit ausdrücklichem Bezug auf Heidegger. Öffentlichkeit ist ja zunächst mal so eine numinose Größe, muss man ja auch bestimmen, was das eigentlich sein soll. Könnte es denn sein, dass das, was Heidegger als Öffentlichkeit wahrgenommen wird, hat tatsächlich sozusagen dieses Pluralisierte ist, von mir aus auch die Radikalisierung der Märkte, alles das, und dass das dann zusammengefasst bei ihm wieder auftaucht in dem extrem negativ besetzten Begriff des Geredes. Und dass er dagegen tatsächlich eine Gemeinschaftskonzeption entwickelt, die aber auch wieder scheitern muss angesichts seines Gesamtkonzepts einer Seinsgeschichte.
Also in der Frage der Öffentlichkeit sind Plessner und Heidegger entschiedene Kontrahenten. Das ist keine Frage. Der Begriff der Öffentlichkeit bei Plessner ist ganz einfach. Es sind die anderen, die nicht dazugehören, aber da sind. Das sind die anderen, das sind die Unbekannten, das ist die Menschheit, wenn man emphatisch sagen will. Aus denen sich dann Gemeinschaften herausheben. Bei Heidegger, soweit ich das beurteilen kann, ist Öffentlichkeit ja ein Schmähwort. Das ist ja eine Katastrophe. Das ist wie Journalismus und das ist ja schlimmer als die Nazis, haben wir alles gestern gehört. Ob Heidegger selber ein Gemeinschaftsidol hat, wollte,
wage ich irgendwie zu bezweifeln. Ich glaube, es ist eine, wie Kollege Martin das gestern ja deutlich ist, eine sehr solipsistische Auffassung. Der Weg geht nun wirklich in die Tiefe seiner selbst hinein. Ich weiß nicht, ob da eine, da gibt es natürlich Anrufungen Deutschlands, da gibt es natürlich Hölderlin, da gibt's, also wird sehr vieles angerufen, aber in irgendeiner Weise nach der gescheiterten Hochschulreform, die er ja im Sinn, das war ja, ich finde ich noch der interessantere, jetzt für den Soziologen interessantere Teil, was er da machen wollte, Stärkung der Universitätsspitze, Stärkung der Dekane, Einführung des Führerprinzips an Universitäten, alles, was wir ja jetzt unter anderem Vorzeichen auch gekriegt haben in den letzten Jahren. Ja, Kollege Martin wird mir zustimmen, nicht? Sie haben das ja wunderbar auch rausgearbeitet. Also das Hochschulpolitik, da könnte man, aber ich weiß nicht, bei Heidegger-Lesern könnte es sein, dass diese sprachlichen Anmutungen, die er Vorschläge da macht, oder dass das irgendwie gemeinschaftsbildend ist. Aber es wäre dann doch schon so, wie Plessner über Nietzsche sagt in den 20er Jahren, ein missverstandener Nietzsche, der eigentlich ein Individualist ist, ein aristokratischer Individualist, der dann aber Gruppennorm wird und plötzlich haben wir unheimlich viele Nietzsches, die sich zu einem Nietzsche-Bund zusammenfinden. Okay, vielleicht soweit.
Wenn es keine weiteren Rückfragen gibt, Herr Esbach wird, glaube ich, auch die ganze Tagung da sein, wenn ich es richtig gesehen habe, wunderbar. Würde ich sagen, wir bedanken uns nochmal recht herzlich bei Ihnen und vielen Dank. Applaus